Wenn ich meine kleine Tochter irgendwie angucke und irgendwie daran denke, was jetzt unsere Generation, die jetzt gerade im Moment dabei ist, diese Welt irgendwie zu gestalten, ja, dann in den Spiegel gucke und irgendwie denke, ja, was du jetzt heute den Tag über machen wirst, das trägt dazu bei, dann ist das auf jeden Fall was, was mir Kraft gibt, ja, absolut. Also es ist definitiv so, dass das für mich nochmal ein Motivationspunkt war und auch nochmal einfach mich und das, was ich aus meinem Leben machen möchte, verändert hat.
Ganz herzlich willkommen zu Morgenmacher, dem Podcast für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Alltag. Die Klimakrise stellt uns alle vor völlig neue Herausforderungen. Unsere Welt verändert sich rapide und das kann dann manchmal ganz schön überfordern. Mir ging es so, denn das Wort Nachhaltigkeit ist zwar in aller Munde, aber was heißt das überhaupt? Und was kann ich ganz persönlich in meinem Alltag tun, damit wir auch morgen noch gut und glücklich in unserer Welt leben können? Das habe ich mich gefragt und mich auf die Suche nach Antworten begeben. Ich bin Linda Mürz, 32 Jahre alt und eigentlich TV-Redakteurin und Moderatorin. Und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die mit verschiedensten Ideen, Projekten und Unternehmen Lösungen finden für die Probleme unserer Zeit. Wir zeigen, mit welchen manchmal ganz simplen Veränderungen wir Großes bewirken können, was nötig und was möglich ist und wie wir alle gemeinsam unsere Zukunft gestalten können. Heute, da treffe ich Benjamin Mandos und Benjamin hat eine Mission. Der Unternehmer will die Ozeane vom Plastik befreien. Und für dieses Vorhaben hat er sein Leben ganz schön umgekrempelt, denn eigentlich war der 32-Jährige gut verdienender Kameramann und er hatte eine eigene Produktionsfirma, bis er vor 3 Jahren zusammen mit einem Freund die Firma Godback gründet. Die Mainzer stellen Rucksäcke aus Plastikmüll her, den sie zusammen mit Fischern aus dem Meer sammeln. Denn jede Minute, erklärt mir Benjamin, gelangt Plastik in der Größenordnung einer LKW-Ladung in die Ozeane. Jede Minute, das muss man sich mal vorstellen. Und jedes Stück Plastik, das hier produziert wurde, gibt es noch. Für sein Unternehmen hat Benjamin auch einige Opfer gebracht, zumal er gerade in dieser Gründungszeit auch noch Vater einer kleinen Tochter wurde. Doch er glaubt ganz fest an seine Idee. Immerhin hat sein Unternehmen inzwischen über 24.000 Tonnen Plastik aus dem Meer geholt. Ich habe viel gelernt in diesem Gespräch über den Zustand unserer Meere, wie aus Plastik ein neuer Rohstoff gewonnen werden kann und was alles möglich ist, wenn man nur will. Warum Benjamin aber ungewöhnlicherweise dazu aufruft, sich den Kauf seines Rucksacks gut zu überlegen und was er Greta Thunberg gerne fragen würde. Auch darüber haben wir in diesem Podcast gesprochen. Viel Spaß! Wann warst du denn zuletzt am Meer oder im Meer?
Im Meer war ich das letzte Mal vor 3 Wochen. Da war ich im Schwarzen Meer in Sotschi im Russland. Da ist meine Frau geboren und ihr Papa lebt noch da und haben wir besucht.
Und hast du Plastik rausgefischt?
Nee, da habe ich kein Plastik rausgefischt. Da war ich ganz privat und habe zwar auch gearbeitet, aber habe kein Plastik aus dem Meer gefischt. Ja.
Wie kamst du denn darauf, aus Meeresplastik einen Rucksack herzustellen?
Wir haben Godback mit einem alten Schulfreund von mir gegründet und wir haben beide enge Wurzeln zum Meer seit unseren Kindesbeinen. Der Roman, mit dem ich das gegründet habe, ist Surfer, seitdem er 13, 14 ist, ist in Tel Aviv aufgewachsen und also da eben am Meer auch aufgewachsen und ist da relativ früh auf dem Board unterwegs gewesen. Ich bin durch meinen Vater eigentlich schon seitdem, bevor ich laufen konnte, mit dem Segeln in Verbindung gekommen und haben in allen Ferien und auch darüber hinaus Zeit auf dem Segelboot verbracht. So war das uns irgendwie so ein bisschen nah oder in die Wiege gelegt bekommen und wir haben einfach relativ früh eben davon Wind bekommen oder haben halt einfach mitbekommen, was in unseren Meeren los ist und haben einfach den Willen oder die Idee gehabt, da irgendwie ein kleines Puzzlestück davon zu sein, das ein bisschen vielleicht zu verbessern oder durch unser Handeln eben da einen positiven Einfluss drauf zu nehmen.
Wann ist euch das denn zum ersten Mal bewusst aufgefallen? Hier ist ja alles voller Plastik.
Also das erste Mal wirklich bewusst mit dem Thema Plastikverschmutzung im Meer zusammenkommen, bin ich bei einem Urlaub in Thailand. Da war ich Backpacken mit meiner damaligen Freundin, jetzt meine Frau. Und wir waren auf Koh Lanta in Thailand. Das war so ungefähr 2010, meine ich, und vielleicht ein bisschen früher. Und wir sind am Strand entlang gelaufen und es war eigentlich eine wunderschöne Postkartenkulisse. Und es war aber, der komplette Strand war voll mit Müll. Ja. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, warum schmeißen die ganzen Vollidioten hier ihren Müll an den Strand? Ja? Und erst dann ein bisschen später ist mir bewusst geworden, dass das nicht dort hingeworfen wurde an den Strand, sondern dass der Müll vom Meer dort angeschwemmt wurde und dass dieser Müll im Meer war. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass mir das bewusst geworden ist oder dass meine erste Erfahrung eigentlich damit war, wie der Mensch bisher mit dem Meer umgegangen ist und dass Plastik einfach und auch sonstiger Müll einfach ins Meer geleitet wurde. Und das ist so das erste Mal, dass ich mich ganz konkret daran erinnere.
Wie ist denn da eigentlich der Kreislauf? Also wenn wir jetzt Plastiktüten kaufen, wenn wir Plastikverpackungen kaufen, wie kommen die letztendlich tatsächlich ins Meer?
Ja, es ist so, dass ein Großteil des Plastikaufkommens und der Plastikproduktion hier in den westlichen Ländern stattfindet. Wir das Plastik dann aber nach Asien vornehmlich eben dann exportieren, wo es dann vermeintlich recycelt bzw. entsorgt werden soll. Was aber passiert, ist eben dort, dass dort vor Ort auch mit dieser Müllmenge halt nicht umgegangen werden kann, dass zwar angenommen wird und dann für solche sogenannte dann Landfilling-Maßnahmen, also dass es dann dort eben letzten Endes irgendwo verteilt wird und auf diesem Wege gelangt dann über die Flüsse, zumeist über die Flüsse Plastik ins Meer. Und das ist eben halt auch was, wo wir ja auch aktiv dran teilnehmen wollen, dafür auch für ein Umdenken irgendwo zu sorgen. Und es ist auch was uns oftmals irgendwie so ein bisschen erreicht, auch in sozialen Medien, wo halt gesagt wird, ja, die Plastikvermüllung findet ja nur in Asien statt, da haben wir nichts mit zu tun. Der eben beschriebene Weg zeigt halt so ein bisschen auf, dass dieses Denken falsch ist, sondern dass wir hier in der westlichen Welt und auch durch unsere Konsumgesellschaft einen großen Teil auch dazu beitragen.
Sind es 6 Millionen, ist die Zahl richtig, die ich gelesen habe, 6 Millionen Tonnen, die jedes Jahr in Plastik neu dazukommen?
Ja, da gibt es ein bisschen verschiedene Zahlen. Also es schwankt ein bisschen zwischen 6 und 9 Millionen. 9 Millionen ist jetzt so das, was ich jetzt so zuletzt gehört habe. Da gibt es verschiedene Studien auch dazu, was die Gesamtmenge an Plastik ist. Ich glaube, dass das einfach tatsächlich so die rechnerischen und die Vorstellung einfach übersteigt und man es wahrscheinlich gar nicht so ganz genau beziffern kann. Aber das sind so die Zahlen, die man so nennt, also 8 Millionen Tonnen, 9 Millionen Tonnen, die jedes Jahr ins Meer gelangen. Das ist ja jede Minute eine LKW-Ladung.
Jede Minute eine LKW-Ladung. Ja. Und das zersetzt sich ja nicht automatisch, das bleibt ja einfach, oder?
Genau, das bleibt über viele, viele Jahre und wird dann, was ja dann eigentlich auch ein großes Thema ist, dann eben auch zu Mikroplastik durch die Zersetzungsprozesse im Meer, durch Sonneneinstrahlung zersetzt es sich schon mit der Zeit sehr langsam. Es gibt ein sehr schönes Video von Bojan Slat, dem Gründer vom Ocean Cleanup, wo er auf der Bühne steht und zeigt verschiedene Plastikarten, zum Beispiel einen Wasserkasten, der für 30 Jahre im Meer schon geschwommen ist und im Grunde keinerlei Veränderungen irgendwie aufweist. Da sieht man, dass das ein sehr, sehr langer Weg und ein sehr, sehr langer Prozess ist und dass dieses Material halt einfach ein Stück weit für die Ewigkeit auch in unseren Meeren sein wird.
Und ihr seid ja jetzt die Ersten. Man hat ja schon gehört, es gibt Bademode aus recyceltem Meeresmüll und es gibt Sportmode auch viel. Aber ihr seid die Ersten, die jetzt ganze Rucksäcke daraus herstellen. Wie war der Schritt von diesem, ja, wir sehen das Problem und wir machen jetzt einen Rucksack draus?
Ja, es war tatsächlich ein relativ langer Prozess. Also wir haben damit angefangen vor jetzt heute 3 Jahren ungefähr. Dann war zunächst mal natürlich das Thema, wie kriegen wir das Plastik aus dem Meer? Haben dann relativ schnell gemerkt, also jetzt mit unserem, wir haben das auch nebenbei gemacht, also neben unseren Berufen sonst.
Was habt ihr vorher gemacht?
Der Roman war Grafikdesigner oder ist Grafikdesigner oder Kommunikationsdesigner und ich war Kameramann, habe als Kameramann und habe eine Produktionsfirma, Fernsehproduktionsfirma gehabt. Da haben wir dann einfach an Wochenenden und an allen Abenden dann über die letzten Dezember sind wir dann rausgekommen. Seit diesem Jahr bin ich zumindest voll auf Gutberg, also konzentriere mich hier jetzt voll drauf. Und davor haben wir das, wie gesagt, wirklich nebenbei auch bootstrapped, also unser ganzes Geld, unsere Zeit einfach halt da investiert, um da eben loszulegen. Dann war halt natürlich die erste Frage, wie holen wir das Plastik aus dem Meer? Und haben schnell festgestellt, dass das natürlich alleine mit unseren vier Händen nicht möglich ist. und haben uns dann Partner und andere Leute gesucht, die eben auch daran mitwirken müssen, was damals gar nicht so einfach war, wie man sich das jetzt heute vorstellt, weil damals einfach dieses Thema Plastikmüll noch nicht so in den Mainstream-Medien und im Bewusstsein angekommen ist, wie es jetzt heute war. Das heißt, das war ein langer Prozess. Dann die Verarbeitung des Materials und auch die weiteren Schritte zu dem Produkt, wie es jetzt heute ist, zu dem Rucksack, das heute ist, also jetzt wasserdicht mit einem nachhaltigen Coating-Verfahren. Das waren alles so kleine Puzzlestücke, die einfach halt relativ lange gedauert haben. Und so haben wir dann bis 2,5 Jahre, bis dann im Dezember letzten Jahres, dass der Rucksack rauskam, die Zeit darauf verwendet, den irgendwie so zusammenzustellen. Und jetzt sind wir stolz, dass er da ist. Ja.
Und woher bekommt ihr das Plastik?
Jetzt aktuell bauen wir ein eigenes Cleanup auf und fokussieren uns bei den Cleanup-Aktivitäten ganz stark auf Indonesien, was eben
eigenes auch so Cleanup heißt, das ist
genau, also eine Struktur, mit der wir Plastik vor Ort aus dem Meer holen. Mhm. Wir haben das in der Vergangenheit auch immer gemacht, dass wir mit Fischern zusammenarbeiten, beziehungsweise haben mit einem Netzwerk von Fischern kooperiert. Und Gleiches tun wir jetzt auch aktuell in Indonesien, dass wir das dort aufbauen, dass wir da zum einen auch durch Kooperation, aber auch mit eigenen Mitarbeitern, die wir vor Ort beschäftigen, die einfach dafür da sind, Fulltime Plastik da aus dem Meer zu holen, mit der in Kooperation mit der Bevölkerung, mit Fischern vor Ort, aber auch mit Menschen, die wir da einstellen, die einfach mit Booten und mit System rausfahren und Plastik aus dem Meer holen.
Und was ist das? Sind das Plastiktüten oder Flaschen?
Genau, also man kann sich vorstellen, dass da so ziemlich alles dabei ist, also vom Turnschuh über Plastiktüten, alle Arten von Plastik. Wir können für die Produktion von unseren Rucksäcken den PET-Anteil hauptsächlich verwenden zum Recycling zu einem Garn, und aus diesem Garn besteht dann letzten Endes unser Rucksack. Die anderen Plastikarten können zum Teil auch recycelt werden, und der nicht mehr recycelbare Anteil wird entsorgt. Das heißt, in Verbrennungsanlagen oder auf anderem Wege dann entsorgt und aus dem Meer gefiltert.
Wie geht denn das rein praktisch? Wie wird denn aus einer Plastiktüte ein Garn oder aus einem Schuh?
Wie gesagt, das wird zunächst mal sortiert, weil wir vor allem das PET verwenden können. Das muss zunächst gründlich gereinigt werden, gerade wenn es nach einer ganzen Zeit ist, ist es einfach kontaminiert mit verschiedenen, also zum einen mit natürlich Salzwasser und sonstige
Verunreinigungen,
was auch immer, ja. Und dann wird es geschreddert, wird dann zu sogenannten Flakes, und diese Flakes werden geschmolzen zu Pellets. Und aus diesen Pellets lässt sich dann ein Garn spleißen, ein Nylongarn, und aus diesem Garn weben wir dann das Textil für unseren Rucksack, und daraus stellen wir dann her.
Das klingt ganz schön aufwendig.
Ja, es ist ein langer und spannender Prozess, gerade für so ein kleines Startup, das so zu überblicken und zu überwachen und zu gucken, dass wir von allem immer genug haben. Deshalb gibt es auch leider aktuell für unsere Unterstützer teilweise relativ lange Wartezeiten. Ja, für die jetzt unter den Hörern dabei sind, sorry nochmal für teilweise das lange Warten, und vielen Dank dafür, dass ihr dazu bereit seid, uns trotzdem zu unterstützen.
Ja, was heißt denn lange Wartezeit? Also wenn ich einen Rucksack bestelle, dauert es wie lange, bis ich ihn...
Ja, teilweise 2 bis 3 Monate aktuell. Das wird allerdings jetzt zum Ende September das erste Mal nicht der Fall sein. Dann haben wir eine größere Menge an Rucksäcken, die wir dann auch im Lager haben. Das heißt, dann wird er dann auch nach 2 Tagen oder nach 3 Tagen dann bei dir zu Hause sein.
Mhm. Ich frage mich auch, wie man sich so eine Struktur aufbaut. Ich meine, wenn du Kameramann bist, er ist Grafikdesigner, ihr habt ja nichts mit Fischern am Hut und nichts mit Garnspinnern. Und also, wie baut man sich das alles auf?
Ja, ich glaube halt einfach, dass dieses ganze Thema oder diese, dass es einfach nur möglich ist, wenn man daran glaubt, irgendwie, was man macht, und dass man eigentlich halt so diese Motivation, oder wir haben es natürlich irgendwie auch an gewissen Wochenenden und späten Nächten dann irgendwie auch gefragt. Ich bin auch ziemlich zeitgleich, als wir das Projekt gestartet haben, bin ich Vater geworden. Und
2 Babys auf einmal quasi.
Genau, im Grunde ja. Und natürlich denkt man sich ja schon, was machst du hier eigentlich? Und diese ganze Zeit irgendwie dazu irgendwie investieren. Und Ja, aber letzten Endes kommt dann doch irgendwie mal der Punkt, dass wir glauben, dass wir einfach dabei sind, hier einen positiven Fußstapfen irgendwie zu hinterlassen und einfach so ein Stück weit ein Puzzlestück zu sein von einer bisschen von einer Verbesserung irgendwie. Und das ist, glaube ich, das, was uns motiviert, diesen komplexen Weg und dieses komplette Setup irgendwie aufzubauen.
Ja, weil ich kann mir vorstellen, ihr kamt ja beide aus einer sehr gesicherten Existenz, ihr wusstet beide, was ihr macht, ihr habt das lange gemacht und begebt euch in sowas total Unbekanntes rein. Das erfordert auch viel Mut.
Ja, das ist richtig. Vor allem ist es, wie du richtig sagst, also gerade, wie ich ja eben gesagt, also bin dann Vater geworden und dann halt so zu sagen, man gibt da jetzt irgendwie so ein Stück weit, natürlich musst du in dem Moment, wo du dich viel auf unser Rucksackthema, auf Gutbag konzentrierst, musst du das andere so ein Stück weit zurückweichen und natürlich war das zu diesem Zeitpunkt schon auch schwer, ja, also da so eine Unsicherheit ins Leben zu bringen, zum Zeitpunkt, wo man Familienvater ist und natürlich dementsprechend auch Versorger, ja. Und dann zu sagen, wir mussten ja dann auch, um dieses Projekt erfolgreich irgendwie aufzusetzen, mussten wir auch externes Geld irgendwie aufnehmen. Also nicht nur, dass wir unser gesamtes Erspartes irgendwie dann da rein gebuttert haben, sondern wir haben dann auch irgendwann externes Geld gebraucht. Dann irgendwie so sein Haus dann irgendwie da zu verpfänden, da muss man ja vielleicht schon so ein bisschen dann auch verrückt sein tatsächlich, ja.
Oder sehr überzeugt von dem, was man da macht.
Ja, und natürlich überzeugt von dem, was man da macht und daran glauben. Und das haben wir gemacht. Und bisher gibt uns das Recht. Ja.
Was hat deine Frau dazu gesagt?
Also die hat es auf jeden Fall auch mitgetragen. Natürlich war da auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig. Und auch in den 2 Jahren, ich habe es so ein bisschen angedeutet, also das viele Arbeiten und das so ein bisschen diese Hingabe, um es positiv zu formulieren, natürlich hat es auch Spuren hinterlassen. Wir haben auch teilweise an viel zu machen und waren auch dann irgendwie zu dem Zeitpunkt, als dann das Ding irgendwie so fertig war, waren wir dann schon auch irgendwie so im Zustand, wo wir echt auch gemerkt haben, so was wir in den 2 Jahren gemacht haben. Dementsprechend war es jetzt auch wichtig, irgendwie so Anfang des Jahres zu sagen, okay, man geht jetzt irgendwie halt hier all in. Wir konnten das auch dann zu dem Zeitpunkt, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil eben auch einfach sehr erfolgreich angelaufen ist. Die Leute begeistert waren von dem, was wir gemacht haben. Die Leute das unterstützt haben und können wir jetzt einfach mit großer Dankbarkeit halt irgendwie sagen, dass wir jetzt auch die Möglichkeit einfach haben, ein kleines Team zu haben, was uns irgendwie jetzt auch unterstützt und uns so die Arme greift, dass wir nicht mehr alles selbst machen müssen und nicht mehr jedes Wochenende und nicht mehr jeden Abend, sondern dass es jetzt einfach Leute gibt, die mit dabei sind. Das können wir nur, weil es einfach viele, viele Menschen gibt, die irgendwie dieses mittragen, die unseren Rucksack kaufen und das feiern, was wir machen und uns eben auch so helfen. Ne?
Das heißt, ihr könnt davon leben jetzt?
Jein, ich muss so an der einen oder anderen Stelle schon noch einen Kamerajob irgendwie annehmen und noch einen Film drehen. Ich habe jetzt tatsächlich ab nächsten Monat werde ich mir das erste Mal ein kleines Gehalt auszahlen, wo ich mich dann auch schon irgendwie drauf freue, weil natürlich das irgendwie auch ein wichtiger Punkt ist. Aber das Unternehmen sorgt jetzt mittlerweile dafür, dass eben 4, 5 Leute eben jetzt hier oben im Büro sitzen und arbeiten. Und das ist natürlich für uns auch ein großer Erfolg, ja.
Woher kommt bei dir dieses Bewusstsein, dass dich das so durch diese Zeit gebracht hat, weil du wusstest, du machst was Sinnvolles und machst was Nachhaltiges? Woher kommt das, dass das so tief bei dir verankert ist, dass dich das so antreibt?
Ich glaube, dass das also schon wirklich einfach tief so in meiner Erziehung auch so ein bisschen so liegt. Also ich war schon seit frühen, ich war bei den Pfadfindern und habe durch meine Eltern das einfach so ein bisschen auch irgendwie weitergegeben bekommen, ne? Also so die Nähe zum Meer, was ich jetzt vorhin irgendwie angesprochen habe, durch meinen Vater mit dem Segeln, die halt irgendwie auch, also wir haben ja die Kindheit schon sehr naturnah irgendwie verbracht. Ich bin auch direkt am Wald eigentlich aufgewachsen, ja, wo ich irgendwie viel war, wo wir war viel wandern und habe einfach so dieses so ein Grundzugang irgendwie zu Natur und dem, dass es irgendwie wichtig ist, was wir machen und wie wir mit der Natur umgehen. Das glaube ich, das habe ich schon einfach seit Kindesbeinen und einfach irgendwie so mitgegeben bekommen, ja. Und das Thema Meer im Speziellen, ist ganz klar irgendwie so meinem Vater zu verdanken, glaube ich, ja. Der mich da einfach, und klar, wenn du als kleiner Junge irgendwie auf dem Schiff, auf dem Segelboot unterwegs zu sein, ist natürlich auch irgendwie was Geniales, was einem natürlich irgendwie prägt, was man irgendwie so mitnimmt. Und ich glaube, dass das da so ein Stück weit drin begründet liegt.
Lebst du das noch in anderen Lebensbereichen? Dass du darauf achtest, also dass du vielleicht nicht fliegst, dass du privat auch sehr viel nicht Plastik kaufst? Also wie nachhaltig gestaltest du so deinen Alltag mit deiner Familie?
Natürlich, also ist das für uns jetzt auch darüber hinaus irgendwie eine Aufgabe, dass wir natürlich gucken, wie wir konsumieren, was wir konsumieren.
Kaufst du Plastik im Alltag?
Ja klar, also ganz vermeiden kann ich es nicht. Ne? Also jetzt auch gerade, wenn ich jetzt meine Tochter angibt, die hat jetzt nicht nur Holzspielsachen, da sind schon auch das ein oder andere Plastikteil dabei. Natürlich versuche ich da auch irgendwie drauf einzuwirken und gucken, dass wir das, dass wir es vermeiden. Wir nutzen so gut wie keine Plastik- oder PET-Flaschen irgendwie zu Hause, sondern haben irgendwie so einen Wassermax, ja, und machen damit irgendwie Sprudelwasser. Ansonsten Kranewasser gucken da irgendwie, dass wir da das vermeiden. Und ansonsten auch im Supermarkt beim Einkauf, dass wir schauen, dass wir so viel Plastik, wie es nur irgendwie möglich ist, vermeiden. Das ist auf jeden Fall, ja, klar.
Spürst du denn jetzt als Vater eine andere Verantwortung, wie du das alles hier hinterlässt?
Ja, absolut. Ich glaube, dass das vermeintlich, würde ich sagen, wahrscheinlich jedem so geht, dass in dem Moment, wo man Vater wird, dass das den Horizont zumindest mal verändert, ja, im besten Fall irgendwie erweitert. Und das ging mir ganz klar so. Also das war für mich eine Phase, in der ich mich unheimlich viel auch mit mir selbst auseinandergesetzt habe, mit dem, was ich irgendwie machen will, auseinandergesetzt habe. Und das ist schon auch was mir unheimlich Kraft gibt, ja. Weil ich jetzt, ja, einfach mir die Frage schon nochmal anders stelle, ja. Also wenn ich meine kleine Tochter irgendwie angucke und irgendwie daran denke, ja, was wir hier machen oder was jetzt unsere Generation, die jetzt gerade im Moment dabei ist, diese Welt irgendwie zu gestalten, was wir irgendwie tun können, und ich mir dann in den Spiegel gucke und irgendwie denke, ja, was du jetzt heute den Tag über machen wirst, das trägt dazu bei, dann ist das auf jeden Fall was mir Kraft gibt, ja. Was mich irgendwie dazu führt, halt irgendwie, ja, halt irgendwie lang und viel und so gut wie immer zu arbeiten. Absolut. Also es ist definitiv so, dass das für mich nochmal ein Motivationspunkt war und auch nochmal einfach mich und das, was ich aus meinem Leben machen möchte, verändert hat.
Macht dann das auch zufriedener? Also als Kameramann machst du jetzt keine sinnlose Arbeit, aber jetzt hast du natürlich nochmal was ganz anderes, was dich beschäftigt. Ist es wirklich so, dass du irgendwie mehr mit dir dadurch auch im Reinen bist, dass du irgendwie glücklicher dadurch geworden bist? Kann man das so sagen?
Ich bin jetzt aktuell, glaube ich, wieder so in so einer Phase, wo ich so ein Glück verspüre, weil es tatsächlich einfach in den Jahren davor und auch jetzt Anfang des Jahres war es tatsächlich, dass dieses ganze Tolle und Positive, dass ich das nicht so richtig genießen konnte, weil einfach es zu viel war. Und jetzt gerade ist wirklich so eine Phase, das, was du ansprichst, das erlebe ich jetzt im Moment, dass ich jetzt auch so ein bisschen zurückgucke so auf dieses erste halbe Jahr und irgendwie stolz und glücklich bin über das, was passiert ist. Und es ist jetzt im Moment absolut ein Glücksgefühl und es war einfach super Geiles und Tolles, was wir aufgebaut haben. Ja.
Wie war denn so das Feedback so aus Reihe Familie, Freunde, als du und dein Partner, als ihr gesagt habt, so, wir machen jetzt mal Rucksäcke?
Ja, also bei meinen Eltern ist immer so, also das Thema ist ja Selbstständigkeit, ne, und Unternehmertum, die sich natürlich schon irgendwie gewünscht, dass ich so irgendwie vielleicht auch die sichere Bank so ein bisschen dann irgendwie da weiterführe. Klar, bei meiner Frau habe ich auch gesagt, ist ja natürlich auch so ein bisschen dasselbe Thema gewesen, aber letzten Endes, klar, sagt jeder jetzt gerade aus dem heutigen Wissen, aus der heutigen Sicht heraus so, ja, das ist cool, was du machst, und das ist super. Die sind auch natürlich irgendwie stolz drauf und unterstützen. Ja.
Wie sind es eigentlich bei, gerade bei Mode, die aus so PET-Flaschen gemacht wird? Da gibt es ja häufig die Kritik, dass es sehr energiefressend sei und sehr viel Wasser verbraucht, dieses Einschmelzen, dieses Neuspinnen. Wie seid ihr da aufgestellt, so in eurer Energiebilanz, was so die Herstellung angeht?
Also im Grunde ist es so, nach den Statistiken, die ich kenne, weiß ich, dass die Energiebilanz von einem recycelten Garn besser ist als die von einem neu gewonnenen. Mhm. Ja, also der CO2-Ausstoß, der bei der Herstellung mit neu gewonnenem Garn entsteht, ist höher. Insofern sehen wir eigentlich ziemlich positiv auf unsere Energiebilanz, irgendwie das neu zu verwerten. Und dazu kommt natürlich halt auch noch der Punkt, dass alles, was wir irgendwie rausholen aus dem Meer und was wir wiederverwenden, muss nicht neu geschaffen werden, sondern es ist halt einfach ein Kreislauf, der entsteht. Wir sorgen ja auch, das werden wir auch jetzt bald auf der Webseite endlich auch kommuniziert haben. Da gibt es auch noch viel Arbeit, aber dass wir auch einen Kreislauf entstehen lassen wollen. Das heißt, dass die Rucksäcke, wenn sie in einigen vielen Jahren dann den Geist aufgeben sollen, dass die Kunden uns die zurücksenden können, dass wir das auch intensivieren. Das heißt, dass die dann für den neuen Kauf dann auch einen Gutschein bekommen und wir diese Rucksäcke wiederverwenden können. Das heißt, dass wir jetzt heute darauf achten, dass alle Teile unseres Rucksacks wiederverwertbar sind und so einen Kreislauf entstehen lassen. Und da glauben wir fest dran, dass es besser ist für unseren Planeten, als es neu zu gewinnen und neue Produktion zu haben.
Ihr setzt da ja auch auf wirklich Langlebigkeit eures Rucksacks, habe ich gelesen, weil das ist ja bei T-Shirts eben auch oft so die Frage, ob es so sinnvoll ist, aus Plastik jetzt wieder ein Fast-Fashion-Teil zu machen, was man dann auch wieder wegwirft am Ende. Aber ihr seid schon darauf angelegt, dass man den auch viele, viele Jahre tragen kann, oder?
Genau. Für uns ist wichtig, da gibt es Vorbilder, so zum Beispiel Patagonia, die das seit langen Jahren auch irgendwie vormachen. Also das sind für uns eigentlich, kann man analog dazu sagen, ist dieselben Grundsätze, die wir auch haben, auf höchste Qualität Wert zu legen. Wir sagen auch den Kunden, dass eben halt auch nur gekauft wird, wenn man wirklich auch einen neuen Rucksack braucht, ja, und nicht irgendwie so als Mode-Ding, sondern halt dann, wenn er auch irgendwie benötigt wird, denn das sind für uns die Wege, wie wir unsere Konsum irgendwie auch darauf ausrichten können, dass eben, ja, irgendwie Ressourcen geschont werden können und dass man eben halt nicht nur konsumiert, weil es gerade schick ist, weil man noch einen weiteren braucht. Das heißt, das Wiederverwertbare ist für uns ein Punkt, die hohe Qualität ist für uns ein Punkt und eben halt dann auch nur zu kaufen, wenn man es wirklich braucht.
Wie teuer ist ein Rucksack?
Jetzt aktuell im Vorverkauf sind es 120 Euro, also knapp 120 Euro, 119,90 und wenn er nach zwei Tagen bei einem ist, oder 149 ungefähr kosten.
Mhm. Wer sind denn eure Kunden?
Unsere Kunden sind auf jeden Fall mit die coolsten Leute, die es hier gibt, natürlich mal zunächst. Und ich glaube, dass es einfach Menschen sind, die sich auch mit den Themen, die wir jetzt hier auch heute besprochen haben, irgendwie auseinandersetzen, die mit ihrem Kauf ein Stück auch ihres Puzzlestücks dazu beitragen, weil das, was wir jetzt bisher erreicht haben, also wir haben jetzt bis heute Stand 24 Tonnen Plastikmüll aus dem Meer geholt, das hätten wir natürlich niemals alleine schaffen können. Das ist nur möglich gewesen über die Unterstützung unserer Kunden, unserer Unterstützer. Und jeder einzelne davon hat einfach halt seinen Teil dazu beigetragen, diese Welle oder diesen Weg irgendwie mit uns zu gehen. Und nur so ist es möglich. Und ich glaube, dass das Menschen sind, die sich der Thematik irgendwie bewusst sind, die damit umgehen, die eben diesen Horizont haben und auch halt in ihrem Thema, wenn sie halt jetzt sonst nicht die Möglichkeit haben, irgendwie Sonstiges zu machen, auf dem Weg halt da einen Beitrag zu leisten.
Hast du schon mal hier durch Mainz laufend jemanden gesehen mit einem?
Klar, ja, mittlerweile sieht man immer öfters mal wieder, da freut man sich natürlich extrem, ja, wenn man unser buntes Fähnchen irgendwie sieht und unseren Rucksack. Was wir auch gemacht haben, ist bei den ersten Malen haben wir auch hier in Mainz in einem Restaurant von einem Freund von mir haben wir selbst dann Rucksäcke rausgegeben dann an Kunden, hatten dann auch dann die Möglichkeit, mit denen ein bisschen zu quatschen. Und das ist natürlich irgendwie echt cool, weil natürlich jetzt heute für uns ist der Weg natürlich schon relativ anonym. Ne? Wir verkaufen viel ja über unseren eigenen Onlineshop oder über online und guckt man ja dann nicht so im Detail dahinter, wer so da hinten dran steht. Natürlich kriege ich das auch irgendwie mit, dann über Kundenkommunikation, über E-Mail oder Sonstiges. Aber so wirklich so selbst die Rucksäcke halt jemandem zu übergeben, das war schon auch ein cooles Gefühl. Und auch einfach das zu erleben, was wir jetzt eben so erörtert haben, dass es halt irgendwie Menschen sind, die den halt aus einem speziellen Grund auch irgendwie gekauft haben und dass sie sich diese Kaufentscheidung halt irgendwie, dass sie die bewusst getroffen haben und das machen wollen, das ist schon cool zu sehen.
Ihr habt auch auf Instagram relativ schnell eine relativ große Fangemeinde aufbauen können, habe ich gesehen.
Wir sind jetzt bei knapp 40.000, glaube ich, also 37.000, 38.000. Ja, auf jeden Fall. Freut uns natürlich auch mega, ja, dass wir, dass da sich so viele für begeistern, sich das irgendwie angucken.
Ja, ihr trefft so einen Nerv der Zeit einfach, ne?
Ja, absolut. Das muss man natürlich auch ehrlich sagen. Das war für uns ein riesen Glücksfall auch irgendwo, dass das Thema Plastikmüll im Meer zu dem Zeitpunkt, als wir gelauncht haben, so ziemlich seinen Peak erreicht hat. Denn davon konnten wir eigentlich jetzt nicht so wirklich ausgehen, als wir vor 3 Jahren gestartet sind. Und dann war es wirklich auch so eine Fügung wahrscheinlich des Schicksals, ja, dass dieser Rucksack fertig war und das Thema total in den Mainstream-Medien angekommen ist. Das hat uns natürlich auch geholfen. Es gab auch ein großes Echo dann irgendwie. Ne? Wir waren hier in vielen regionalen Zeitungen, aber auch in Radiosendungen und im Fernsehen. Und da wurde darüber berichtet, was uns natürlich auch geholfen hat, dann auch eben Rucksäcke zu verkaufen. Und das hat, hat uns ja, hat einfach gepasst und hat uns, ja, hat uns unterstützt, ja.
Vielleicht ist deine Tochter, ja, vielleicht ist es bis dahin ja nicht mehr notwendig zu Fridays for Future, aber du würdest sie wahrscheinlich mit gutem Gewissen Fridays aus der Schule entlassen, oder?
Ja, das würde ich wahrscheinlich, ja. Ja. Versuchst also ich, du das? Ich glaube einfach, dass es allgemein irgendwie Zeit ist, dass halt auch irgendwie gehandelt wird in diesem Thema. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass schon es auch mehr und mehr irgendwie so in einem Bewusstsein irgendwie ankommt, aber es ist auch viel gefühlt noch so ein bisschen Plattitüde. Ich habe letztens einen ganz interessanten Artikel gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es in der FAZ oder in der Süddeutschen war. Und da ging es um Leute also mit Promi-Status, die sich halt dann irgendwie so auch hervortun und irgendwie Dokumentationen drehen und das irgendwie, aber die auch selbst nicht anfangen, es zu leben. Und ich glaube, das ist halt so das Wichtige. Ne? Also das, ich habe jetzt auch zum Beispiel letztens, jetzt der Amazonas brennt, habe ich einen Videoaufruf von Puff Daddy oder Diddy oder irgendwie dann gesehen, der dann irgendwie sagt, ja, und wir müssen jetzt irgendwie was tun. Und hat aber zwei Wochen vorher halt dann ein Bild von sich im Privatjet und auf seiner Yacht gepostet. Und ich glaube, dass da halt irgendwie, und das ist ja cool, dass er es macht, ja, also das auf der anderen Seite auch und durch seine Aufmerksamkeit oder durch seine Audience, seine Follower dann irgendwie da auch dafür sensibilisiert, also ist auf jeden Fall cool, also dass er es nicht machen würde, aber ich glaube, dass es natürlich noch besser wäre, wenn er vielleicht auch anfangen würde oder andere oder auch immer einfach halt, ja, wirklich halt Aktionen zu machen, die irgendwie, und Ideen zu formulieren und Umsetzungen, Unternehmen, die einfach auch helfen, diese Themen wirklich zu adressieren und umzuwandeln. Mhm. Und ich glaube, dass das für viele auch eine riesige Chance ist, ja, da einfach was zu machen.
Ich habe gerade mit einer Greenpeace-Aktivistin gesprochen, die sagte, wir müssen alle radikaler werden. Und die sagt immer den Satz, seid Sand im Getriebe. Das fand ich ganz schön, weil sie auch meint, dass wir einfach vor allem durch unsere Konsumentscheidungen ja schon jeder Einzelne unheimlich viel bewirkt.
Absolut, ja. Absolut. Also ich glaube auch, dass das, also das einfach diese ganz vielen kleinen Puzzlestückchen und das, was jeder für sich in seinem Alter, das einem oft gar nicht so bewusst ist oder was für eine Macht man damit eigentlich hat. Auch letztens was Interessantes gelesen, das war mir auch nicht bewusst, dass Barack Obama gar nicht immer so homosexuellenfreundlich war, sondern dass er am Anfang seiner Karriere eigentlich eher das so ein bisschen negativ war. Und dann zu dem Zeitpunkt, als es halt eben so von unten, als es aus der Wählerschaft gefordert wurde, hat er diesen Umschwenkgedanken gehabt. Ja, das nochmal so zu dem, was jeder irgendwie für eine Macht irgendwie hat. Und ich finde, dass man das ja auch beim Thema Plastikmüll und dergleichen auch schon sieht, ne? Dass einfach die Leute auch es einfach irgendwie fordern und einfordern und dass das halt einen unheimlichen Effekt schon jetzt auf die Wirtschaft und so weiter hat. Und daran erkennt man eigentlich, was irgendwie möglich ist, ja? Wenn jeder irgendwie bewusst und das Wissen dafür hat und aktiv wird und es in seinen Kaufentscheidungen und in dem, wie er sich äußert und in dem, was er dazu auf Social Media oder sonst seine Sprache, sei es nur im Privaten, es irgendwie umsetzt, dass es einen unheimlichen Effekt letzten Endes hat, ja, wenn eben halt viel zusammenwirkt und irgendwie so dieses universelle Gedächtnis, was wir irgendwie so haben als Menschheit, dann irgendwie greift, dann glaube ich, dann ist einfach super viel möglich, ja.
Ja, ich meine, man sieht es ja gerade, dass es jetzt so in die Debatten gekommen ist und dass es so zum Thema wurde, jetzt auch für die kommenden Wahlen, das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ja. Ich würde sagen, das ist ganz groß, Fridays for Future zuzuschreiben, weil die dieses Thema wirklich ins Bewusstsein gebracht haben.
Ja.
Auch wenn sich bisher vielleicht noch nicht wirklich viel verändert hat, aber es ist ein Thema geworden.
Ja.
Das hat auch Multiplativ, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein Klimaforscher, ein ganz bekannter, den hatte ich im Interview und er sagt auch, hätten montags alle in der DDR gesagt, ja, heute habe ich keinen Bock, demonstrieren zu gehen, dann gäbe es die DDR vielleicht heute noch. Oft entsteht dieser Druck ja gerade von unten.
Ja,
und
ja.
Irgendwann wird dann von oben eben gehandelt.
Ja, ja, nee, absolut. Also dementsprechend ja, ist ja auch mal so ein bisschen, also heiß diskutiert Greta von Thunberg und diese ganze Bewegung. Mich würde das absolut reizen, sie mal kennenzulernen, weil sie jetzt auch für mich so eine Person ist, wo mich unheimlich mal interessieren würde, was so ihre Beweggründe sind oder wie sie da so diese Berufung gefunden hat, ja, das auch so zu machen und so umzusetzen. Das ist ja wirklich teilweise schon so fast irgendwie magisch, ja, dass sie so diesen Weg in diesem unglaublich jungen Alter so gegangen ist. Also unheimlich spannend. Also es wird mich echt absolut mal reizen, die mal kurz für 10 Minuten mal zu interviewen und mal zu fragen, was so ihre Beweggründe sind. Und ja.
Dass sie das auch so radikal durchzieht in allem, was
ja,
sie tut.
Ja.
Wie siehst du das denn in deinem Umfeld? Ist da auch schon Bewusstsein angekommen?
Ja, das würde ich sagen. Ich glaube schon, dass das über soziale Medien und die sonstigen heutigen Kommunikationswege, die unheimlich schnell sind, das Gefühl sehr, sehr schnell irgendwie ankommt und auch bei mir im Umfeld, dass da schon auch ein Bewusstsein dazu da ist, irgendwie was halt, unser Konsum, was unseren Konsum betrifft, die Arten, wie wir reisen und dergleichen. Das habe ich schon den Eindruck, dass das gerade so jetzt in unserer Generation noch stärker tatsächlich auch so in den jüngeren Generationen, was mich unheimlich beeindruckt und ich unglaublich finde. Ja, also wenn wir ein paar Mal jetzt hier in der Gegend Treffen mit Schulen auch gehabt, wo wir unser Projekt dann so ein bisschen vorgestellt haben, die angefragt haben, ob wir da eben halt Schüler kennenlernen wollen und können. Und das fand ich unheimlich spannend zu sehen, was für ein Horizont die zu diesen Themen schon haben. Ja?
Mhm.
Also wenn ich daran denke, jetzt als ich in der Oberstufe oder also da war ich niemals so weit, ja, ganz, ganz offen gesagt. Also da hatten wir dieses Thema überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja.
Nee, gar nicht.
Also,
ich habe gerade im Zug 13-Jährige, die saßen neben mir und da hat der eine Chipstüte gehabt, die er weggeworfen hat. Und der andere sagte sofort, ey, Umweltschutz. Wo ich dachte, ja, das ist bei denen auch irgendwie cool geworden. Die haben das so im Kopf, das macht man halt nicht. Das ist uncool, wenn man was wegwirft.
Total, ja. Ja.
Also
habe ich denselben Eindruck gehabt und das ist echt, echt spannend. Und ich hoffe, dass da natürlich auch dann daraus wieder wirklich Leute, die dann auch da ins Handeln kommen. Aber dieses Beispiel, was du jetzt eben sagst, das habe ich auch absolut den Eindruck. Ja.
Also das ist wahrscheinlich auch ein Grundpfeiler deiner Erziehung jetzt für deine Tochter, dass du sie auch mit so einem Bewusstsein erziehst, oder?
Das auf jeden Fall. Ich bin gespannt, also was jetzt die Generation an meiner Tochter, was sie dann irgendwie so vorfinden würden, was die Themen dann sein werden. Aber auf jeden Fall, klar, werde ich versuchen, meine Tochter mit diesem Bewusstsein oder mit dem Kenntnis, die wir heute haben nach bestem Wissen und was ich glaube, was wichtig ist, zu erziehen. Ja.
Und ihr Papa hat ja dann schon was Gutes gemacht.
Ja.
Hat sie dann schon mal ein gutes Vorbild. Ihr werdet bestimmt nicht bei den Rucksäcken bleiben, oder? Habt ihr noch mehr Pläne?
Ja, klar, wir haben Pläne. Wir wollen das Produktportfolio vor allem ausweiten. Auch so ein bisschen eine Reaktion darauf, halt auch irgendwie so die Jüngeren da denen auch so einen Zugang vielleicht zu geben, weil wir uns schon bewusst sind, dass unser Produkt relativ teuer ist, was einfach auch in den hohen Herstellungskosten und liegt, dass wir da noch ein Produkt haben, was einfach günstiger ist. Wir haben also viele Studenten zum Beispiel auch, die uns angeschrieben haben und gesagt haben, für mich als Student ist das relativ happig, ja, das kann ich mir nicht leisten. Da wird es einen einfacheren Rucksack relativ bald geben, der dann im Preissegment ist, den sich dann auch die Käufer leisten können. Und darüber hinaus wird es eine Reisetasche soll es geben und ein Portemonnaie, also ein bisschen so kleinere Produkte, was man braucht, alles aus demselben Material. Und und dann mal gucken, was die Zukunft noch so bringt. Aber das ist jetzt zumindest mal das, was wir jetzt so für dieses Jahr vorhaben. Also so eine Produktlinie von so 5 bis 6 Produkten.
Gibt es eigentlich auch verschiedene Farben? Ist das machbar?
Es ist machbar. Wir setzen jetzt auch so ein Stück weit halt darauf, auch so ein bisschen aus Nachhaltigkeitsthemen, dass wir sagen, man hat halt, wenn man jetzt viele verschiedene Farben hat, dann hat man auch immer halt Lagerbestände oder Farben, die nicht so gut gehen und dergleichen. Wir werden schon gucken, auch in Kommunikation mit unseren Unterstützern, dass wir eben fragen, welche Farben wünscht ihr euch wirklich, dass wir halt auch einfach halt also wissen, okay, die Farben, die wir dann auch produzieren, dass die dann auch eben verkauft werden können und dass wir dann nicht irgendwie haben und dass sie dann
nicht auf gelb sitzen bleibt.
Genau, nicht drauf sitzen bleiben und da werden wir so ein bisschen gucken, aber jetzt zunächst mal wird es alles in Schwarz sein und dann mit weiteren Farben wahrscheinlich dann im Laufe des nächsten Jahres.
Zum Schluss frage ich immer dieselbe Frage, die lautet nämlich, wenn jetzt jemand zu dir käme und sagt, ich würde so gerne ab morgen irgendwas besser machen, irgendwie nachhaltiger leben, was würdest du für einen Tipp geben?
Ich glaube, dass es halt einfach so ein bisschen auch eine Frage von einem Bewusstsein ist. Ich glaube dann, wenn jemand vielleicht fang an, dir auch so ein nachhaltiges Bewusstsein irgendwie, indem du ja Blogs liest, diesen Podcast hörst, oder fang an, dich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, dass dann die Wege, wie du das in deinem eigenen Leben etablieren kannst, dass sie sich von alleine irgendwie auftun. Und ansonsten, klar, also mein Plastik vermeiden, das, was du sonst zu dir nimmst, was du sonst kaufst oder konsumierst, da gibt es ja unheimlich viele Wege und dann wird damit sicher auch für dich das Richtige dabei sein. Aber ich glaube, dass dann so ein Grundwissen und dass man damit anfängt, sich damit zu beschäftigen mit dem Thema. Und dann glaube ich, was auch wichtig ist zu sagen, ist, dass man nicht diesen Anspruch irgendwie haben soll, man kann da irgendwie perfekt drin sein. Aber jedes kleines Puzzlestück oder jede kleine Aktion irgendwie hat halt einen Impact letzten Endes. Und dementsprechend versuch einfach irgendwie irgendwas zu machen, irgendwas zu starten und dann ist das schon der richtige Weg.
Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für das Gespräch.
Danke dir.
Ja, das war mein Gespräch mit Benjamin Manders von Got Back. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was lernen. Ich habe sehr viel Neues erfahren in dem Gespräch mit Benjamin. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich wie immer über Fragen, Anregungen und Feedback. Meine E-Mail-Adresse dazu findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung und einen Kommentar. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wenn eine neue Folge von Morgenmacher kommt, dann abonniert den Podcast auch sehr gerne. Ich hoffe, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich hatte neulich einen kleinen Fahrradunfall und habe mir den Ellenbogen dabei gebrochen. Deshalb konnte ich in letzter Zeit mich nicht so richtig gut bewegen und auch tatsächlich nicht so richtig gut Podcasts aufnehmen. Und deshalb kann es sein, dass es eine kleine Pause gibt. Ich hoffe, ich kriege sie gefüllt. Aber wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Also bis dahin schön vorsichtig Fahrrad fahren und auch sonst ganz viel Spaß euch. Macht's gut. Tschüss.